Ich hätte hier fast mein Mikro umgehauen, deswegen, das ist ein bisschen blöd.
Ich sage mal herzlich willkommen allen, die heute den Weg zu uns gefunden haben und uns zuhören. Herzlich willkommen zu Eine gute Stunde, deinem Talentscouting-Podcast. Wir, das sind Jan, Kilian und ich, Sarah, unterhalten uns hier regelmäßig über alle möglichen Themen rund um Bildungsaufstiege und Talentförderung.
Wir laden dazu kluge junge Menschen ein, die sich hier mit uns unterhalten und uns von ihren Träumen und Plänen berichten. Und wir werfen gemeinsam den Blick auf deren Werdegang, auf deren Erfolge, aber vielleicht auch deren Rückschläge, die sie während ihres Bildungsaufstiegs so erlebt haben. Bildungsaufstiege sind nämlich unser großes Thema und das sowohl hier im Podcast als auch bei unserer täglichen Arbeit. Mit diesem Podcast wollen wir nämlich vor allem diejenigen aus der Ferne erreichen, die wir wegen Corona derzeit nicht im echten Leben treffen können, also Schüler und Studierende. Und diesen wollen wir durch die Geschichten, die hier erzählt werden, Ideen und auch vielleicht etwas Motivation mit auf dem Weg geben, ihren Bildungsaufstieg zu meistern.
Gleichzeitig könnt ihr das Programm NRW Talentscouting auch besser kennenlernen, wenn ihr hier regelmäßig zuhört. Wir werden außerdem immer wieder auf spannende Angebote der Talentförderung hinweisen, für alle, die an persönlicher Weiterentwicklung interessiert sind. Wir hoffen, dass euch die Idee gefällt und ihr Lust habt, uns zwischendurch eine gute Stunde zuzuhören. Den Titel haben wir übrigens gewählt, weil wir, also eure drei Gastgeber, an der UDE, der Universität Duisburg-Essen, arbeiten.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. Und in dieser ersten Ausgabe wollen wir uns erstmal vorstellen und später auch noch über unsere Bildungsbiografien ins Plaudern kommen. Und ich fange einfach mal an und erzähle was über mich. Also ich heiße Sarah Schröter, ich lebe in Gladberg, das ist im nördlichen Ruhrgebiet. Im Herzen bin ich aber auch Essenerin, weil ich da die letzten 20 Jahre sehr gerne gelebt habe. Und ich bin erst vor kurzem in meine Heimatstadt zurückgezogen. An der Uni Essen habe ich Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert. Und es ist schon eine Weile her, da gab es noch die Diplomstudiengänge. Und danach habe ich lange bei der Stadt Essen gearbeitet. Ich war da beim Jugendamt. Vor einigen Jahren bin ich dann an die UDE gewechselt und war zunächst im Studiengang Soziale Arbeit tätig, in der Ausbildung von SozialarbeiterInnen und bin 2016 zum Programm Talentscouting gewechselt. Und dieses Programm wollen wir in dieser Folge im weiteren Verlauf auch ein wenig vorstellen für diejenigen, die das noch nicht kennen. In unmittelbarer Nähe, nämlich eine Stadt weiter, sitzt mein Kollege Jan.
Hallo.
Den ich jetzt mal übergebe. Jan, ja. Erzähl uns auch ein bisschen was von dir.
Ja, mein Name ist Jan. Ich bin als studentischer Mitarbeiter im Talentscouting-Team an der Universität Duisburg-Essen für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich zeige so ein bisschen nach außen, was wir so machen. Ich komme aus Bottrop. Ich bin da auch geboren. Das ist, wie Sarah schon vorhin sagte, eine Stadt weiter. Ich habe im Bachelor Philosophie und Germanistik studiert und studiere jetzt im Master Literatur und Medienpraxis und Kommunikationswissenschaft. Das sind zwei Fächer. Und ja, lebe so ein bisschen meine medienpraktische Ader im Talentscouting aus und natürlich auch hier im Podcast. Ja, so viel erstmal zu mir, würde ich sagen.
Genau, dann schließe ich mich direkt an. Hallo und herzlich willkommen auch erstmal von mir. Mein Name ist Kilian, ich bin Vollzeit-Talentscout an der Uni Duisburg-Essen, wohne in Mülheim, also mitten im Ruhrgebiet. Ja, zu meinem Studium. Ich habe im Bachelor Germanistik und Geschichte studiert. Zu den näheren Gründen, warum und wieso, kommen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen. Im Master habe ich dann Kommunikationswissenschaft studiert. Damals war das noch einfach und nicht wie bei Jan jetzt zwei Fächer. Ja, seitdem habe ich an verschiedenen Stellen gearbeitet, immer viel mit Jugendlichen, aber auch in der Univerwaltung und bin dann im Jahr 2017 war es, glaube ich, im Talentscouting gelandet.
Lustig, dass du, ich hab das gerade falsch verstanden. Ich habe verstanden, früher war es noch einfach. Im Sinne von leicht.
Nein, früher war es natürlich sehr viel schwieriger.
Das ist aber, bist du jetzt ehrlich. Also früher war das, konntest du das auf einer Arschbacke, konntest du dein Studium aufreißen. Nicht so jetzt wie beim Jan.
Das stimmt natürlich. Also die Ansprüche sind gewachsen. Was der Jan heute leistet, das hätte ich niemals hingekriegt. Also muss man einfach sagen. Nein, damals
finde ich.
Okay, aber jetzt habe ich es verstanden. Ein Einfachmaster. Einfachmaster, ja. Bevor wir uns schon direkt auf ein Thema stürzen, ist ja heute unsere erste Folge und ich dachte, vielleicht erzählen wir am Anfang mal, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, einen Podcast aufzunehmen. Also zum einen waren wir wahrscheinlich die letzten drei Menschen in Deutschland, die noch keinen Podcast hatten. Aber Spaß beiseite. John war derjenige, der die Idee hatte. Er hat ja gerade auch schon gesagt, dass er durch sein Studium der Medienpraxis vielleicht auch eine gewisse Affinität dazu hat. Und John, ich glaube, du hast auch schon mal einen anderen Podcast gemacht, ne?
Genau. Also ich mache mit einem Freund, der auch mal Kommilitone war, zusammen einen anderen Podcast und dachte mir auch vor dem Hintergrund der Pandemie wäre es vielleicht ganz gut, einen Weg zu finden, um unsere Talente zu erreichen. Und
aus der Entfernung sozusagen.
Aus der Entfernung, genau.
Genau, und vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen was zu den Talenten sagen und auch zu unserer Arbeit, damit für diejenigen, die jetzt heute hier gelandet sind und uns zuhören und das noch nicht kennen, damit wir die so ein bisschen mitnehmen. Also als Talentscouts, also das sind Kilian und ich hier in der Runde, drei weitere Kollegen.
An dieser Stelle ein Shoutout an Chantal, Jacek und Mesut und natürlich an Talentscout der Herzen Inka, die uns aber leider verlässt.
Ja, das stimmt. Und haben wir insgesamt 28 Kooperationsschulen in Duisburg, Essen und in Moers. Und da sind wir nämlich normalerweise einmal im Monat vor Ort und führen da Gespräche mit SchülerInnen und von denen eben ein Großteil aus Familien kommt, wo es keinen akademischen Background gibt. Und das ist auch so ein bisschen das, wo das Scouting ansetzen soll. Also man könnte sagen, es gibt sowas wie einen politischen Auftrag, einen Beitrag zu leisten zur Bildungsgerechtigkeit. Da, wenn man sich die Studierenden in Deutschland anguckt, diejenigen ohne akademischen Hintergrund immer noch unterrepräsentiert sind.
Also wichtig finde ich, dass wir regelmäßige und dauerhafte Ansprechpartner sind. Das heißt, wir sind nicht nur einmal in der Schule und beraten da, sondern wir sind regelmäßig da, jeden Monat, hattest du ja schon gesagt, aber auch darüber hinaus, dass man uns per E-Mail, per WhatsApp, wie auch immer erreichen kann, wenn man spontan Fragen hat oder spontan Unsicherheiten hat, was so die weitere Studien- oder Berufswahl angeht, dass man sich dann einfach ganz unkompliziert melden kann.
Und wir fangen immer meistens so in der EF, kann man sagen, in der 11. Klasse, je nach Schulform oder in der 10. Klasse, je nachdem, ob nach 12 oder 13 Jahren, fangen wir ja an mit der Beratung. Und dann kennt man sich schon ganz gut, ne? Und wenn es dann soweit ist, dass der Abschluss vor der Tür steht, kann man da, glaube ich, dann ganz gut ansetzen.
Was auch noch wichtig ist, wir zeigen ja nicht nur Berufsmöglichkeiten oder Studienmöglichkeiten auf, sondern wir versuchen ja auch zu schauen, was sind denn so die Stärken und Kompetenzen jedes Einzelnen? Das wissen ja oft die Schüler selbst nicht unbedingt oder haben ein Gefühl, wo bin ich gut drin, aber wissen noch nicht, wie kann ich das dann anwenden auch hinterher. Und da versuchen wir natürlich auch so ein bisschen zu motivieren und auch zu ermuntern, sich der eigenen Stärken bewusst zu sein und diese eigenen Stärken auch einzusetzen.
Ganz wichtiger Punkt, ne? Also ich glaube, diese Bewusstmachung ist wichtig, ne? Oder sich zu trauen, so selbstbewusst zu sein und die Stärken benennen zu können, ne?
Ja, das ist ja ganz schwierig. Also wenn ich mich zurückversetze in meine Schulzeit, hätte ich das auch nicht gekonnt, so ohne weiteres.
Ja, das ist bei mir auch so gewesen. Also ich glaube, dass das Talentscouting oder die Berufsberatung, Studienberatung, die das Talentscouting leistet, auch für mich sehr sinnvoll gewesen wäre, weil ich einfach nach dem Abi oder bis zum Abitur, bis zu den Abiturprüfungen mich eigentlich nur ganz grob mit der Idee beschäftigt habe, was ich denn danach eigentlich machen möchte oder machen kann. Nach dem Abitur habe ich dann ernsthaft darüber nachgedacht, was es denn für ein Studiengang werden würde. Ich habe mir vorher eigentlich nur gedacht, ich werde irgendwas studieren, wusste aber nicht wirklich, was ich leisten kann und was nicht. Und da habe ich sehr häufig auch in vielen Bereichen Zweifel gehabt. Ich glaube, wenn ich da so eine Beratung gehabt hätte, hätte ich vielleicht schon bei meinem ersten Studium die richtige Wahl getroffen. Ich habe nämlich einmal mein Studium abgebrochen und
Gewechselt,
genau.
Was war denn dein erstes Fach, wofür du dich zunächst entschieden hattest?
Mein erstes Fach war Soziologie, weil ich dachte, also man sagte mir auch und viele sagten mir, Philosophie sei brotlose Kunst. Und deswegen habe ich mich gegen dieses Studium entschieden, obwohl meine Leidenschaft einfach sehr groß war. Und ich eigentlich immer den Wunsch hatte, mich hinterher journalistisch betätigen zu können nach dem Studium. Und das hätte man natürlich auch, oder kann man mit dem Philosophiestudium ja auch nicht schlechter machen als mit Soziologie. Und damals war mir das aber nicht so klar. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ich studiere Soziologie, auch wenn da ebenfalls die Berufsaussichten vielleicht nicht so gut sind wie in Medizin und sowas. Aber trotzdem dachte ich, es ist besser und habe dann dieses Studium angefangen.
Okay, und hast dann aber im weiteren Verlauf gemerkt, dass das Thema, sage ich mal, nicht genug interessiert, um es dann durchzuziehen sozusagen, dass es nicht das Richtige war.
Genau, ja. Dass ich zwischendurch immer wieder davon geträumt habe, Philosophie zu studieren, während ich Soziologie studiert habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nein, also hier geht es nicht weiter. Es wäre wahrscheinlich weitergegangen und andere Menschen führen so ein Studium dann wahrscheinlich auch fort. Ich habe mich dann aber für meine Leidenschaft entschieden.
Finde ich ganz toll. Finde ich total wichtig. Aber wobei ich auch weiß, dass das dann keine leichte Entscheidung ist, ne? Wenn man einmal was sich für eine Sache entschieden hat. Und ich merke, das ist so eine Frage, mit der sich ganz viele Schülerinnen und Schüler selbst unter Druck setzen. Manchmal denke ich fast leider unter Druck setzen, dass es diese eine perfekte Wahl sein muss, die man trifft. Und das ist dann ja so groß und so schicksalhaft, diese eine perfekte Wahl zu treffen, dass einen das auch wirklich überfordern kann. Und dabei finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man merkt, das ist nicht das Richtige und dann nochmal zu wechseln. Das machen ja unheimlich viele. Selbst unter BAföG-Bezug ist das ja einmal aus triftigen Gründen auch möglich, das Studienfach zu wechseln. Und ich finde es immer eher und immer sehr, sehr mutig. Und ich bewundere jeden, der das macht, weil wenn man das weiterspinnt, man zieht es durch, nur um diesem Anspruch, was man anfängt, muss man auch zu Ende führen, gerecht zu werden und steht da mit dem Abschluss da und also kann damit vielleicht gar nicht so viel anfangen, weil es nicht das ist, was man auch beruflich machen will, dann ist es doch besser, diese mutige Entscheidung im Verlauf zu treffen. Ne?
Genau.
Und ist gut, dass du das so ansprichst, weil jetzt stehst du kurz vorm Abschluss des Masters, ne? Also es ist, du bist ja im Weg ja ganz erfolgreich dann weitergegangen, ne?
Genau, und retrospektiv bewertet man solche Sachen wahrscheinlich auch immer anders, als wenn man gerade in der Situation steckt. Gerade als junger Mensch ist ein Jahr einfach eine viel längere Zeit, als wenn man 10 Jahre älter ist und dann nochmal darauf zurückblickt oder 20 Jahre älter ist.
Ja, das stimmt.
Deswegen denke ich, ja, man wird halt mit dem Alter weise.
Ja, genau. Und außerdem weiß man ja als junger Mensch auch noch gar nicht, was ist das überhaupt für ein Studium, auf das ich mich jetzt eingelassen habe. Du hast dann irgendwas zu Soziologie wahrscheinlich gehört oder mitbekommen, das ist irgendwie dann doch besser als Philosophie von irgendjemandem, der das gesagt hat. Aber was man so wirklich in diesem Studium macht und was so die wirklichen Inhalte angeht, hat man ja in der Regel, außer jetzt vielleicht, was so Medizin angeht, da kann man sich's ganz gut drunter vorstellen, aber bei so Fächern wie Soziologie, Philosophie oder Kommunikationswissenschaft hat man ja da wirklich eher keine Ahnung von und merkt es dann erst, wenn man im Studium drin ist. Und dann kann es natürlich sein, dass man merkt, ups, das war jetzt aber eine blöde Entscheidung. Aber das ist ja gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und dann finde ich es auch, wie Sarah schon sagte, mutig, wenn man dann auch sagt, nein, das ist nicht das, was ich machen will, sondern meine Leidenschaft liegt woanders und deswegen wechsle ich jetzt.
Das stimmt.
Dieser Punkt, dass man nicht so genau weiß, was, auf einen zukommt, ist vielleicht auch schon ein wichtiger, eine gute Möglichkeit, um zu erklären, was die Talentförderung eigentlich macht, weil wir versuchen, diese Erfahrung so ein bisschen zumindest ausschnittweise zu ermöglichen. Ne? Also wir ganz häufig vermitteln wir die Schülerinnen und Schüler an zum Beispiel Studierende dieses Studiengangs, für den sie sich interessieren. Wir haben sowas bei uns an der Uni Duisburg-Essen. Das gibt es aber auch unter anderen Namen an fast allen anderen Hochschulen, nämlich die Campus Scouts. Das sind eine ganz große Anzahl von ehrenamtlichen Studierenden, die Schülerinnen und Schüler, wenn nicht gerade Corona ist, mal für einen Tag mitnehmen an Campus und Einblicke ermöglichen ins Wunschstudienfach und die Fragen beantworten, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, so ein bisschen zwischen den Zeilen erzählen, was auch an Informationen, die nicht unbedingt alle auf der Homepage stehen. Und diese Einblicke und auch selbst mal in so einer Vorlesung gesessen zu haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Einstieg, um sich klar zu werden, ob das wirklich das richtige Fach für einen ist. Jetzt starten wir aber erstmal, das hatten wir uns so überlegt, mit einem kleinen Spielchen. Hier kommt die Ecke. Und zwar spielen wir ein Spiel, das heißt Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und das wollen wir nämlich in Zukunft auch mit unseren Gästen spielen. Das hilft so ein bisschen auch nochmal dabei, sich besser kennenzulernen. Bei dem Spiel geht es darum, dass man drei Aussagen über sich tätigt, von denen eine falsch ist. Und die beiden anderen müssen dann raten, um welche es sich handelt. Kilian, fang mal an.
Ich hoffe, ihr seid bereit. Und ich bin bereit. Ihr da draußen dürft natürlich gerne mitraten. Aussage Nummer 1. Um die Konzentration bei geistig anstrengenden Arbeiten aufrechtzuerhalten, mache ich gerne mal eine Jonglierpause. Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Ich hatte schon mal blaue Haare. Und Fakt Nummer 3. Um Stress abzubauen, staubsauge ich gerne.
Das ist wirklich schwer. Ich weiß vom Kilian, dass er gerne... Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, hattest du das mal irgendwo auf einen Steckbrief geschrieben oder so, dass du gerne Spiele draußen spielst?
Parksport, ja, ganz genau.
Parksport. Also ich glaube, du kannst jonglieren.
Ja, das würde ich dir auch zutrauen.
Also eine revolutionäre Phase traue ich dir auch ohne weiteres zu. wo die blauen Haare ja drauf hindeuten würden. Und ich glaube... Also nicht, dass ich nicht glaube, dass du, also ich glaube schon, du kannst staubsaugen.
Das so, ist aber
so.
Also vieles übernimmt ja auch das Gerät.
Und ich kann mir auch, ja, also ich glaube, genau. So, ich würde aber dennoch, also ich sage, Staubsaugen ist eine Lüge. Also nicht, dass du, also du staubsaugst, aber das ist nicht das, wie du Stress abbaust. Das glaube ich nicht.
Okay, deine Antwort ist eingeloggt.
Ist eingeloggt?
Dann würde ich sagen, das mit dem Jonglieren ist die Lüge.
Mhm. Okay.
Kilian, bitte löse auf.
Ja, sehr gerne löse ich auf. Und zwar, du hast vollkommen recht, Sarah, Staubsaugen ist die Lüge. Weil erstens hasse ich Staubsaugen und könnte damit nicht Stress abbauen, sondern eher nur mehr Stress aufladen. Ja, deswegen ist das die Lüge. Ich kann tatsächlich jonglieren und so Jonglierpausen haben mich... damals durch einige sehr studienlesintensive Phasen gebracht, wo man einfach mal 5 Minuten aufstehen konnte, so ein bisschen ein paar Tricks machen konnte, sich wieder hingesetzt und schon war der Kopf wieder frei. Von daher...
super Idee.
Ja, hat das super geklappt. Ja, und blaue Haare, da habe ich lange überlegt, soll ich das jetzt hier in der Öffentlichkeit verbreiten, diese News. Hatte ich tatsächlich zu Oberstufenzeiten in der Schule, aber auch nicht so richtiges Himmelblau, falls es dich interessiert, Jan, der Farbton. Ja. Eher so ein ganz dunkles Blau und mit den sehr dunklen Haaren so strähnig. Deswegen war es jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht auf den ersten Blick vorstellt, dass es so eine komplett leuchtend blaue, himmelblaue Frisur war, sondern eher so...
Aber Kilian, ich finde das super lustig, dass du das mit dem Jonglieren sagst, weil ich habe Jonglieren gelernt oder mir selber beigebracht in der Zeit des Abiturs. Und ich habe immer gedacht, dass wenn ich das Abi nicht schaffe, dass ich dann wenigstens jonglieren kann.
Plan B, ich gehe zum Zirkus.
Warte mal, da gibt ja, es so doch weit, bei
so
Loriot.
So weit hatte ich gar nicht gedacht, aber ich dachte doch, dann hast du wenigstens so was gelernt.
Das ist hier, bei Loriot gab es dieses Jodeldiplom. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja,
das ist auch im Prinzip genau das.
Ja, cool, ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Notieren wir das irgendwo.
Auf der so, ewigen Tabelle, ja, klar.
So eine ewige Tabelle machen können. Ich mache mir hier schon mal so einen Strich. Ne?
Mach
also
das
ich werde
ja.
das dokumentieren. Ja. Ne? So, Can.
Ja, ich mache das Spiel ein bisschen anders. Ich mache nicht zwei Wahrheiten, eine Lüge, sondern zwei Lügen, eine Wahrheit. Deswegen vorhin
klar.
auch.
Du warst kurz gerade irritiert, ne?
Richtig.
Weil du es anders vorbereitet hast. Ja. Dann hau raus.
Ich fange mal an mit Geschichte 1. Ich habe mich einmal mit Bastian Pastewka fotografieren lassen, als er im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim war. Normalerweise bin ich nicht so der Typ, der sich mit Prominenten ablichten lässt, aber es passte halt in die Situation. Geschichte 2. Ich habe seit knapp 5 Jahren ein kleines Tattoo auf der linken Schulter. Friedrich Nietzsche habe ich dort abbilden lassen und auch wirklich klein. Ja, ich finde das.
Ich wünsche, das wäre die Wahrheit.
Ja. Ja, weil, also das sind aber wirklich nur die Gesichtskonturen, also jetzt nicht das.
Erkennen nur die Profis dann, ne? Die Philo-Profis.
Ja, genau, richtig. Ja, der Schnurrbart, der ist ja ziemlich prominent.
Das sehen wir ja dann gleich.
Wisst ihr gleich, genau. Nee, ich wollte damit einfach nur meine Liebe zur Philosophie zum Ausdruck bringen und auch meine Leidenschaft zum kritischen Denken. Weil ich finde, gerade durch so eine prominente Person, es hätte auch Kant sein können natürlich, ich hatte mich nur jetzt zu der Zeit im Rahmen meines Bachelors mit Nietzsche sehr intensiv befasst und fand das einfach sehr, sehr interessant und gut, was er geschrieben hat. Deswegen ist es Nietzsche geworden. Geschichte 3, ich mag sehr gerne Rosinen, das hört sich jetzt auch sehr, sehr kurz und knapp an, aber es ist so, ein Müsli ohne Rosinen ist für mich irgendwie kein richtiges Müsli. Ja, also als Kind fand ich Rosinen überhaupt nicht toll, muss ich sagen. Das ist bei mir wie beim Spargel. Mochte ich als Kind überhaupt nicht.
Halte ich auch eher für den Normalzustand, muss ich sagen.
Heute mag ich tatsächlich beides. Mhm. Also, ne, und für mich gehört es halt einfach dazu. Ja, drei
also
besondere Wahrheiten. Wie ihr seht.
Oh Mann.
Es ist eine fantastische Mischung aus Fakten über dich. Wirklich gut. Zwei Lügen sind es, ne?
Ja, genau.
Also wir müssen
genau,
die Wahrheit raus.
Achso, ich dachte, nee, ich dachte drei Wahrheiten. Genau, zwei Lügen, eine Wahrheit.
Aha, okay.
Okay.
Also ich habe ja schon gesagt, ich wünsche mir sehr, dass das mit dem Tattoo stimmt. Das würde ich nämlich.
Ja.
Gerne sehen.
Ich bin wirklich auch kein Freund von, also was heißt auch nicht, ne? Ich meine, vielleicht seid ihr ja Freunde von voll tätowierten Körpern.
Auf jeden Fall, ja.
Für mich ist es nur so, dass es ist wirklich kleines Tattoo, das sind 4x5 cm und nur schwarz.
Gian, hör auf, ich glaube, das ist sowieso, das ist die Lüge. Für mich ist das schon klar. Das glaube ich wirklich nicht. Auch wenn ich es mir irgendwie wünsche, ich glaube es nicht.
Ich feiere den Can auf jeden Fall, wenn das die Wahrheit mhm. ist.
Aber du glaubst es auch nicht, Kilian, ne?
Ja, ich bin so ein bisschen irritiert, weil der Can kommt hier mit so zwei eher wirklich außergewöhnlichen Aussagen um die Ecke. Und dann schiebt er nochmal das mit den Rosinen nach, wo ich dann sagen würde, ja, schön. Mhm. ist, wie du willst, kannst du mögen oder nicht mögen. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, was da
das
seine
hat er
Taktik
gut gemacht.
Ich glaube, der ist da ein sehr großer Taktierer.
Ja.
Aber warum ich nicht glaube, dass er Nietzsche als Tattoo sich hat machen lassen, ist, dass der Can ist ja ein, ja, ich würde sagen, ein Generalist. Der kennt sich in allen philosophischen Schulen aus. Und ich glaube nicht, dass er jetzt einfach den Kopf von Friedrich Nietzsche nimmt und damit so die Zugehörigkeit zu einer philosophischen Schule so arg in den Vordergrund drängt, ohne dann auch die anderen Philosophen von Kant bis Sartre oder so sich ebenfalls tätowieren zu lassen. Jetzt kann es natürlich sein, dass er das auch hat, dass er dein ganzer Körper mit Philosophenköpfen gespickt ist.
Oder dass er das noch plant.
Dann denke ich, dass das der Grund ist, warum das eine Lüge ist. Zumal Nietzsche ja auch ein ziemlich umstrittener Charakter ist.
was ihn auch so interessant macht. Aber
also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man gerne Rosinen mag.
Ja.
Das ist außerhalb
gut,
meiner Vorstellungskraft.
Aber dem würde ja alleine schon widersprechen, dass es Rosinen gibt.
Ja, ja, ich würde ja andersrum sagen, eher für Kinder. Weil Rosinenbrötchen,
als Kind.
Ich würde sagen, allgemein ist es so, dass man das vielleicht eher als Kind mag.
Kann sein.
Das ist ja Quatsch. Mir ist schon klar, dass ich von mir auf andere schließe. Trotzdem halte ich das für eine Lüge.
Also da muss ich mich mal outen. Ich mag gerne Rosinen. Jetzt nicht übertrieben viel, aber Rosinen im Müsli beispielsweise spart man sich den Zucker.
Also du widerlegst hier meine Theorie ganz geschickt, aber ich bleib dabei, dass ich das für eine Lüge halte beim Can. Wobei, dann bliebe übrig Bastian Pastewka im Rhein-Ruhr-Zentrum, dass du dich mit ihm hast fotografieren lassen. Liegt für mich im Bereich des Möglichen. Das Kino ist nebenan. Vielleicht hat er eine Autogrammstunde gegeben, als er irgendeinen Film präsentiert hat. Ich hätte dich nur nicht so eingeschätzt, dass du das gut findest, dich mit einem Promi fotografieren zu lassen. Also, dass du diesen Schritt machst sozusagen. Mhm. Ne? Können wir mal
Selfie machen. Normalerweise würde ich das ja auch nicht tun, nur in der Situation habe ich das gemacht und da hat es sich halt angeboten. Ne? Das ist,
was war denn die Situation? War Alkohol im Spiel?
Nee, das kann ich leider nicht sagen.
Wenn ich mich entscheiden muss, Tattoo halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Rosinen, das glaube ich, ist so eine taktische Äußerung, um vom Pastewka abzulenken. Deswegen logge ich Pastewka ein. Und was denkst du denn?
Ja, ich bin noch so hin und her gerissen wegen der Vermutung, dass es Taktik ist mit den Rosinen. Aber ich bleib dabei, dass ich das für ausgeschlossen halte eigentlich, dass jemand Rosinen gerne isst. Also ich schließe mich an. Ich sage auch, Bastian Pastewka im Rhein-Ruhr-Zentrum. Auch, weil ich das Foto mal gerne sehen würde.
Ja, euch kann ich nichts vormachen. Ihr könnt euch beide einen Punkt aufschreiben.
Yes.
Richtig.
Ja. Ich mache einen Strich auf der Liste. Bei Kilian mache ich auch so einen kleinen Strich.
Toll.
Ja. Ja.
Und es ist auch sehr gut hergeleitet von, oder sage ich mal weggeleitet, was Kilian gesagt hat. Denn tatsächlich ist das ein guter Punkt, weshalb ich mir nie Nietzsche tätowieren lassen würde. Denn dafür bin ich zu sehr Generalist, als dass ich mir einfach einen bestimmten Philosophen auf den Oberarm tätowieren lassen würde oder auf die Schulter. Und Rosinen habe ich als Kind nicht gemocht, mag ich heute nicht.
Ganz normal.
Ganz normal.
Hey, hört auf, die Rosinen zu dissen.
Und was Pastewka angeht, da hast du vollkommen recht gehabt, Sarah. Nebenan ist das Kino. Nach der Premiere der aktuellen Staffel der Serie Pastewka hat er sich abfotografieren lassen. Ich persönlich hätte das gar nicht unbedingt gemacht, aber ich war da mit meiner Schwester und sie wollte gerne ein Foto haben. Und dann haben wir das zusammen gemacht.
Ja.
Wo ist das Foto? Kannst du mal zeigen?
Das Foto können wir doch in die Shownotes packen, oder?
Ich muss mal gucken, ob ich andere Personen rausschneiden kann, aber falls das geht, dann, und ich weiß nicht, ob man Bilder in die Shownotes einfügen kann, aber falls das alles möglich ist, dann packen wir das Bild in die Shownotes.
Schön.
Bin ich der Einzige, der noch nichts hat, aber das kann sich ja jetzt ändern.
Kann sich jetzt alles ändern.
Kann sich gleich ändern. Ich mache so, John, 2 Wahrheiten, eine Lüge, ne?
Ja, genau.
Gut. Ich bin mal 12 Meter in einen Abgrund gesprungen. Ich bin schon mal mit einem Delfin geschwommen. Und ich habe mal einem Tatortkommissar ein Messer verkauft.
Boah, das ist hart.
Jetzt ihr.
Das ist hart.
12 Meter in den Abgrund gesprungen. Mhm. Das kann ich mir ja durchaus vorstellen.
War unten eine Matte oder irgendwie ein Wasserbecken, ganz genau?
Wasser.
Okay. Also würde ich als Wahrheit erstmal vermuten, weil ich halte es für möglich. Tatortkommissar, ja, ich weiß ja, dass du gerne Krimis guckst. Haben wir uns vorhin im Vorgespräch drüber unterhalten. Von daher
ist es ja naheliegend.
Es wäre naheliegend, aber warum verkauft man einem Tatortkommissar ein Messer? Und vor allem verkaufen? Also vielleicht eher schenken, ne? wenn man jetzt ein Idol hat zum Beispiel, dann würde man ja sagen, ich schenke ihm was, aber dann wäre ja ein Messer vielleicht, also dann wäre ja vielleicht ein Plüschtier irgendwie die Wahl. Deswegen, also so ein bisschen komisch.
Das, was die Hörer jetzt nicht sehen können, ist, dass ich die ganze Zeit einfach nur mit den Schultern zucke. Weiß ich auch nicht.
Aber wir können das, sehen. Was die Hörer vielleicht nicht wissen, ist, dass wir hier per Videokonferenz so geschaltet sind und uns sehen können. Und dass uns das aber nichts bringt.
Mit dem Delfin könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich tendiere auch eher zum Tatortkommissar. Weil ich ja auch weiß, dass du eine routinierte Tatortguckerin bist. Und ich meine, im Hinterkopf mal das zu haben, dass du mal einen Tatortkommissar auch getroffen hast. Aber ob du dem Messer verkauft hast bei der Gelegenheit, weiß ich natürlich nicht. Aber das kann natürlich auch sein, dass es nicht so ganz wörtlich zu nehmen ist, diese Aussage. Deswegen logge ich einfach mal ein, Tatortkommissar, Antwort C.
Als Lüge.
Aber wir suchen eine Lösung, ne?
Genau.
Eine Lüge, ne?
Ach so, ja, stimmt. Wir suchen ja die Lüge. Das war ich.
Ja, das ist die.
Alles klar.
Ich weiß nicht, warum ich dir helfe, ja. Aber wir suchen die Lüge.
Okay, dann nehme ich den Delfin.
Weil den Delfin würde ich auch nehmen. Auch wenn ich es irgendwie schön finden würde, wenn das wahr ist. Aber einfach nur so. Nee, ich würde auch sagen, Delfin ist die Lüge.
Mann, ihr habt recht.
Yes!
Ich finde die Vorstellung ganz gruselig, mit einem Delfin zu schwimmen. Ich denke dann immer sofort an Duisburger Zoo und an die schrecklichen Verhältnisse, in denen die Viecher leben. Ich habe es nur mit reingenommen, obwohl man könnte ja auch im Urlaub. Ne?
Ja, dann, oder hier, es gibt, ich kenne eine Freundin von mir, die war in Amerika, die ist mit einem Delfin geschwommen und ich glaube, dieser Delfin der lebt entweder im Meer, oder, also ich glaube, dass der im Meer schwimmen darf und also möglichst viel Freiheit erlebt. Und sie hat aus gesundheitlichen Gründen diesen Weg gewählt und ist mit ihm geschwommen. Das machen, glaube ich, viele, weil
das machen viele, ja.
Weil das irgendwie weiterhilft. Also ich kenne da jetzt nicht so die konkreten Hintergründe, aber es.
Aber es wird eine therapeutische
Wirkung.
Ja, ich hatte ja kurz überlegt, ob du vielleicht so ein Delfin zum Aufblasen meinst, das hätte es ja auch noch sein. Ja,
stimmt.
Ganz schön
stimmt.
In der Duisburger
Senke. Im Planschbecken.
Ja, oder
im Planschbecken. Wäre aber unfair gewesen irgendwie.
Das stimmt.
Kannst du denn was zu der Geschichte erzählen mit dem Tatortkommissar?
Nein,
kurz?
Nimm das einfach so hin.
Okay.
Nein, ich habe mal in einem etwas gehoben, im Studium hatte ich sehr viele skurrile Nebenjobs. Einer davon war, in einem noblen Geschäft zu arbeiten. Da gibt es auch einen dicken Katalog von. Da werden so ganz hochwertige Produkte aus allen Bereichen, die von Kleidung über Haushaltsgegenstände, über Büro, hochwertigste Produkte werden da verkauft. Und da ist mal ein Tatortkommissar einkaufen gewesen. Mit einer Sonnenbrille am helllichten Tag. Damit hat er sich ja schon verdächtig gemacht. Und später erkannte ich ihn dann auch. Und er hat einfach ein Messer gekauft, ein hochwertiges Messer. Und das habe ich ihm verkauft. Und in den Abgrund bin ich gesprungen, als ich mal eine Ferienfreizeit für Jugendliche auf Korsika begleitet habe. Und ich sag mal so, das Grundbedürfnis der Gruppe war, sich zu sonnen und abends in die Campingplatz-Disco zu gehen. Und habe dann die mehr oder weniger genötigt, mit mir zum Canyoning zu gehen. Also so eine Tour durch einen Canyon, so eine geleitete Tour zu machen. Und dann kam aber irgendwann an so eine Stelle, wo wir wirklich, das waren 12 oder 13 Meter, in so ein Loch springen mussten, wo man den Tümpel nur erahnen konnte am Grunde dieses Lochs. Und der Typ, der uns durchgeführt hat, gesagt hat, wir müssen auch Anlauf nehmen, weil wir ansonsten auf den Felsen aufkommen, weil es so leicht schief. Weil ich aber die Einzige jetzt so wie Erwachsene war oder die Leiterin dann an dem Tag auch, konnte ich nicht hysterisch werden. Und dann bin ich als Erste runtergesprungen. Und es war irgendwie überhaupt nicht cool. Es war auch hinterher nicht so, oh, ich habe es geschafft, sondern ich habe, glaube ich, eine Stunde noch gezittert.
Ja, Respekt dafür.
Respekt. Jetzt kennen die Zuhörer uns ein bisschen besser.
Ein paar Dinge haben sie erfahren, genau. Ja, wir wollten ja noch ein wenig so drüber reden, was wir eigentlich so machen oder vielleicht auch, wie wir da gelandet sind, wo wir heute sind. Kilian, als du dich für ein Studium entscheiden musstest. Wie ist das damals abgelaufen? Erzähl mal.
Also ich bin eigentlich so das klassische Beispiel gewesen, wie man es überhaupt nicht machen sollte. Ich habe mich zu Schulzeiten durch alle Prüfungen so durchgewurschtelt irgendwie, war jetzt nie in der Gefahr, dass ich irgendwie sitzen bleibe oder sowas, aber auch nie, dass ich der super gute Einserkandidat gewesen bin. Und ich habe mir tatsächlich eher wenig Gedanken gemacht, was denn dann nach dem Abi kommt, sondern erstmal so das Abi als die Hürde gesehen, die ich jetzt zu nehmen habe. Und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. So ganz, wie man so als junger Mensch da auch rangeht an solche Sachen. Und dann hat es tatsächlich aber auch geklappt mit dem Abi. Und ja, dann stand ich erstmal da und dachte mir, okay, was machst du denn jetzt? Und habe dann irgendwie auf dem letzten Drücker Bewerbungen rausgeschrieben für verschiedene Ausbildungsplätze, also darunter.
Ach, tatsächlich? Ja. Das war das Erste, was du versucht hast, eine Ausbildung.
Genau, also Studium war noch gar nicht hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm tatsächlich, sondern erstmal so Ausbildung, da hast du was, da verdienst du was und so weiter. Das war so der Gedanke dahinter.
Aber war das nicht schon eher ungewöhnlich, sage ich mal, weil die anderen Abiturienten da in deinem Jahrgang doch wahrscheinlich auch sich eher Richtung Studium orientiert haben?
Ja, es gab auch schon einige, die in Richtung Ausbildung gegangen sind. Und dazu muss man jetzt sagen, ich hatte jetzt nicht den allerbesten Abischnitt, dass mir jetzt alle Studiengänge meiner Wahl offen gestanden hätten. Ah, also okay. Ich hatte einen eher nicht so guten Schnitt, 3-0. Und dementsprechend gab es jetzt nicht so die allergrößten Möglichkeiten und ich wusste jetzt auch nicht genau, ja, was soll ich da jetzt so groß machen und habe mich dann...
Das finde ich total spannend, weil ich ja jetzt nun weiß, dass du hinterher Geisteswissenschaften studiert hast und der ursprüngliche Wunsch aber war, was Richtiges, Konkretes zu machen. In welchem Bereich hast du dich beworben? Welchen Ausbildungsberuf hättest du gerne ergriffen zu dem Zeitpunkt?
Also sollen wir da auch wieder einen Quiz draus machen? Aber ansonsten löse ich es
gerne, wenn du spontan kannst.
Ja.
Wenn du spontan was anbieten kannst. Ich liebe Quiz. Darf ich denn, wenn ich richtig rate, zählt das auf die ewige Liste oder?
Ja.
Ist es außerhalb der Wertung?
Auf jeden Fall.
Gut.
Soll ich Möglichkeiten vorgeben? Oder? Mhm. Okay. Mhm. Also ist Multiple Select, wie es so schön heißt. Mehrere Antworten können richtig sein. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Ich habe mich beworben als Polizist, als Busfahrer, als Veranstaltungskaufmann, als
Technischer Assistent.
Ne, wie nennt man das? Mediengestalter.
Mediengestalter.
So. Mediengestalter.
Als Bürokaufmann und als, ja, mir fällt mir jetzt nicht ein.
Sag nochmal, Veranstaltungskaufmann, ne? Mhm. Also Veranstaltungskaufmann ist drin. Dafür hast du dich beworben.
Soll ich schon lösen?
Und... Ja, du hast ja gesagt Multiple Select. Wenn nur eine Antwort richtig ist, uns ja schön auf den falschen Dampfer geführt. Ne? Ich besuche nämlich gerade noch eine. Also ich sage Busfahrer nein, Büro nein, Polizist nein. Ich hätte mir total gut vorstellen können, Mediengestaltung, aber ich wundere mich, dass du so lange gezögert hast. Aber vielleicht hast du einfach über die Jahre vergessen, wie der Beruf heißt. Ich urlaube ein Mediengestalter und Veranstaltungskaufmann. Jan, was hast du?
Ich sage Mediengestalter. Zwar verunsichert mich das auch, dass du gezögert hast oder dass du nicht wusstest, wie das heißt im ersten Moment. Aber ich dachte mir, manche studieren auch Kommunikationswissenschaft, weil sie was mit Medien machen möchten. Zwar ist Mediengestalter hat mehr mit Grafik zu tun oder zum Teil auch mit Tontechnik, je nachdem, welchen Schwerpunkt man legt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du trotzdem Kommunikationswissenschaften aus den gleichen Gründen studiert hast, aus denen du vielleicht auch die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht hättest vielleicht.
Gut hergeleitet.
Also würde ich das nehmen. Und Polizist glaube ich nicht. Polizist glaube ich bei dir...
Wirklich nicht, Kilian. Kann ich mir wirklich...
Was? Nein. Wie kommt ihr denn darauf?
ich sage dann auch Kaufmann. Kaufmann und Mediengestalter. Ist jetzt langweilig, ich weiß, aber... Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, damit.
Ich vermute, du hattest noch so blaue Strähnchen drin. Aber gut, bewerben kann man sich natürlich trotzdem, ne?
Genau.
Ja, dann löse bitte auf. Ja, wofür hast du dich beworben?
Habt ihr genau richtig ermittelt, tatsächlich. Ja, Veranstaltungskaufmann, weil ich jetzt hier bei Mediengestalter ein bisschen gezögert habe, war, ich hatte jetzt Mediendesign gerade kurz im Kopf, weil dafür hatte ich mich auch noch beworben und habe jetzt da nur überlegt, also Mediendesign nennt man ja eher das Studium, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Mediengestaltung dann eher den Ausbildungsberuf. Mhm. Und was total irre ist, weil ich zeichnerisch, künstlerisch, talentfrei, klingt so hart, aber schon ziemlich talentreduziert unterwegs bin. Und das wäre auf keinen Fall gut gegangen, hätte ich da irgendwie einen Ausbildungsplatz bekommen oder hätte ich da diesen Job bekommen, weil ich, das wäre total irre
aber
gewesen.
Aber du hast ihn auch nicht bekommen.
Aber ich habe ihn auch nicht bekommen, genau. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben, bestimmt so. Naja, viele ist ja jetzt immer relativ im Vergleich. Manche schreiben Hunderte. Ich hatte bestimmt so 30, 40 rausgeschickt und keine Zusage bekommen. Und,
war das hart, ne?
Ja,
das ist hart.
Also da hat man ja auch
wirklich
schnell das Gefühl, dass man einfach nicht gebraucht wird in der Gesellschaft. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren war es ja so, dass die Konjunktur sehr gut war, dass viele Unternehmen nach Arbeitskräften gesucht haben. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat oder dann merkt, dass man mit den Bewerbungen überhaupt keinen Erfolg hat, dann zweifelt man vielleicht schneller an sich selbst.
Ja, aber es lag natürlich auch daran, dass ich für die genannten Berufe, also das hätte auch gar nicht gepasst. Ich hatte total verquere Vorstellungen, was das jetzt sein würde bei Veranstaltungsfrauen und dachte, ja, voll cool, kann ich Konzerte organisieren und bin immer Backstage und so. Das war der Gedanke dahinter, ne? Und das ist natürlich schon Quatsch, weil man ja auch irgendwie, der kaufmännische Part ist ja relativ groß.
Aber dann, da siehst du, ne, wie wichtig Berufsberatung sein kann.
Ja, 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 auf jeden Fall, genau.
Gab es das bei dir in der Schule, Kilian? Warst du mal bei der Berufsberatung?
Ja, ich habe jetzt hier in Vorbereitung auch auf die Sendung hier heute, habe ich mir überlegt, was ich da eigentlich so mitgenommen habe an Orientierung zu Schulzeiten. Ich weiß, also wir hatten ein Schulpraktikum sozusagen. Heute sind es ja, glaube ich, mehrere. Dieses Praktikum habe ich damals in einer Buchhandlung gemacht. Also auch wieder was völlig anderes. Und
richtig cool auch, ne? Das war mein Traumjob.
Ja, aber das war aber auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, müsste das so in der 9. Klasse oder so gewesen sein. Und das ist natürlich, wie alt ist man da? Also keine Ahnung.
Ja gut. Da nimmt man wahrscheinlich auch die Praktikumsstelle, die einem sich gerade anbietet oder wo man gerade eine spontane Idee hat, weil es sein muss.
Genau.
Aber nicht, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt herausfinden, ob dieser Job zu einem passt, weil zumindest bei mir ist das ja so gewesen. Also wenn man jetzt Oberstufe macht und Abitur macht, dann ist ja die Berufswahl, liegt die ja noch sehr weit in der Zukunft. Und in der 9. Klasse habe ich da einfach das noch nicht so ernst genommen.
Ja,
also so richtig ernst genommen.
Ganz
schon.
Genau.
Also ich denke schon, dass mir das Praktikum in der 9., ich glaube, das war auch in der 9. Klasse, dass mir das viel gezeigt hat und dass mir das geholfen hat. Also es war nicht umsonst.
Kilian, die Buchhandlung hat dich ja offensichtlich nicht so nachhaltig beeindruckt, als dass du dann nach dem Abi auch dich dafür beworben hast. Wäre auch möglich gewesen. Wie bist du denn nach diesen Rückschlägen, da muss man ja schon wirklich, ne, wenn man so viele Bewerbungen schreibt, keine Antwort kriegt, dann ist das ja erstmal ein Rückschlag fürs Selbstbewusstsein auch. Wie ist das weitergegangen? Also bist du dann im gleichen Jahr noch zur Uni oder hast du ein Gap Year gemacht? Oder?
Genau, ich habe dann parallel mich beworben für ein freiwilliges soziales Jahr. Das hat auch dann geklappt. Ich hatte zuerst eine Zusage beim Deutschen Roten Kreuz und war da auf so einem Vorstellungsgespräch und alles war super. Das war auch hier in Duisburg und es war, ich hätte ambulante Pflege machen sollen, also beziehungsweise nicht Pflege, sondern Essensdarreichung sozusagen, Essen auf Rädern. Und Einkaufshilfe, ab und zu mal spazieren gehen, das wären so die Tätigkeiten gewesen. Das Problem war, dass ich in dem Vorstellungsgespräch etwas zu ehrlich war. Also sie haben mich gefragt, wann können sie denn anfangen? Und ich hatte noch ein paar Bewerbungen.
Hast du gesagt, so gegen 11 bin ich meistens wach.
Genau.
Ab 11.
Genau. ich habe tatsächlich gesagt, weil ich noch ein paar Bewerbungen für die Ausbildung offen hatte, ja, also ich habe ja noch Bewerbung für eine Ausbildungsstelle offen, aber wenn die mir absagen, dann wäre ich auch auf jeden Fall sofort dabei.
Okay, ja, zu ehrlich.
Dann kam natürlich die Absage da direkt auch. Ich habe mich dann für ein weiteres FSJ beworben, beziehungsweise war das eher eine Art Praktikum, was aber auch über ein Jahr gehen sollte, auch im Pflegebereich dann diesmal wirklich. Das hat auch ohne Probleme geklappt. Ich konnte da sofort einsteigen. Ich war in einem Kurzzeitpflegeheim, habe ich gearbeitet. Das ist, wenn Angehörige eigentlich zu Hause gepflegt werden, aber die Angehörigen dann mal in Urlaub fahren wollen oder so, dann können die halt die zu pflegende Person in ein Kurzzeitpflegeheim bringen, um die halt in sicheren Händen zu wissen. Dort findet aber ganz normal halt auch Pflege statt und durfte natürlich einige Sachen dann nicht machen, irgendwie Spritzen geben oder so, das natürlich nicht, aber so alles drum und dran habe ich mitgemacht und also das hat mich auch sehr viel weitergebracht auf jeden Fall, weil ich da doch einen sehr großen Respekt für den Pflegeberuf entwickelt habe, ich nette Leute da auch kennengelernt habe, meine Arbeitskollegen da damals, die mich auch ohne, also es gab da keine Hierarchie oder so, dass ich, ach, das ist jetzt der FSJler da oder so, sondern die haben, ja, komm mit, wir machen das jetzt zusammen. Es war auch meistens so, das war relativ klein, also so 10, 15 zu pflegende Personen eigentlich nur und das heißt, wir haben das meistens zu zweit dann gewuppt da. Für mich erschien es so, als wäre das kaum möglich, das lange Zeit zu machen, weil es wirklich ein körperlich sehr anstrengender Job ist. Natürlich war ich jetzt auch gar nicht, ich war ja nicht ausgebildet jetzt. Es kann ja sein, dass man dann in der Ausbildung oder da wird man auf jeden Fall dann auch Techniken nochmal besser lernen, wie man pflegende Personen besser irgendwie hochheben, umdrehen und wie auch immer kann. Wusste ich ja alles nicht, also beziehungsweise wurde mir dann kurz erklärt, aber
Es war keine Ausbildung. Das ist schon klar, ist genau. nicht vergleichbar. Ja. Ne?
Da bin ich dann auch dahinter gekommen, dass ich halt eher nicht in dem Bereich bleiben möchte, sondern die Branche wechseln möchte. Und ich habe mich dann für ein Praktikum bei der WAZ, bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, beworben. Das hat super schnell geklappt. Ich glaube, innerhalb von einer Woche hatte ich die Zusage, dass ich da mitmachen kann und habe dann da noch ein zweites Praktikum hintendran gehängt, sozusagen. Also ich habe dann das Praktikum in der Pflege, was ja eigentlich sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr werden sollte, aber es war eher ein Pflegepraktikum abgebrochen, um dann zu der WAZ zu wechseln. Habe dann da das Praktikum gemacht und da dann auch freiberuflich lange Zeit weitergearbeitet.
Das ist jetzt sozusagen auch der Bogen zum geisteswissenschaftlichen Studium.
Genau.
Weil die.
Also ich wollte dann auch tatsächlich Journalist werden, weil mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Um Journalist zu werden, wusste ich, brauche ich ein Hochschulstudium, ein abgeschlossenes Hochschulstudium und erstmal egal was, weil man als Voraussetzung für ein Volontariat einfach das Hochschulstudium benötigt.
Wenn du den langen Weg zum Journalisten gehst. Journalist ist, glaube ich, kein geschützter Begriff. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Du kannst auch bei einem kleinen Anzeigenblatt um die Ecke anfangen. Brauchst da wahrscheinlich kein Volontariat oder Hochschulstudium. Wenn du bei einem großen Blatt anfangen möchtest, bei einer Medienanstalt, dann brauchst du natürlich ein Studium und vielleicht ein Volontariat.
Genau,
das muss nicht unbedingt Journalistik sein. Also Journalistik kann man auch studieren.
Genau, das ist erstmal egal was.
Das gibt es natürlich, aber okay.
Ich dachte zum Beispiel damals, ich hatte länger schon die Vorstellung, Journalist zu werden, mich mit dem schriftlichen Bereich zu beschäftigen. Und habe dann eigentlich so die Idee gehabt, ja, Journalismus beziehungsweise Journalistik zu studieren. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Fächer. Journalistik ist eher wissenschaftlicher und das andere ist praktischer. Und da reichte aber dann auch mein Abitur am Ende nicht aus, um jetzt Journalistik oder sowas zu studieren. Und dann bin ich halt, ja, dachte ich mir, ein anderes Studium reicht voll aus, um Journalismus später zu machen und als Journalist tätig zu werden.
Ja, genau wie bei mir im Prinzip dann. Also der Schnitt war natürlich für Journalismus oder Journalistik zu schlecht. Und ich habe dann überlegt, okay, was könntest du machen? Und was traust du dir überhaupt zu? So, weil ich hatte immer noch so das Bild vom das große Studium, wo nur die Elite quasi hinkommt. Und das ist total schwierig und das schafft man eigentlich gar nicht. Und ja, dementsprechend habe ich dann irgendwelche Fächer gewählt, wo ich einen gewissen Bezug zu hatte, also Germanistik, weil ich auch Deutsch LK hatte, Geschichte, weil es zulassungsfrei war, ganz einfach und dachte, okay, ich probiere es einfach mal aus und gebe mir jetzt Mühe und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann suche ich mir halt was anderes. Das war dann so die Herangehensweise da und genau mit dem Ziel dann halt auch hinterher das Volontariat zu machen, um halt da du hast vollkommen recht, Journalist kann sich jeder nennen. Ich kann jetzt hier einen Blog aufmachen und ich wollte aber dann tatsächlich die richtige Ausbildung machen.
Ja, Glückwunsch, du bist Journalist geworden, du bist jetzt Moderator eines Podcasts.
Yes, yes. Der späte Ruhm.
Der späte Erfolg.
Kila, vielleicht noch kurz, falls es kurz überhaupt möglich ist. Du sagst ja die ganze Zeit, und ich glaube, das ist jetzt auch spannend für die Hörerinnen und Hörer, du wolltest Journalist werden. Jetzt wissen wir ja schon, dass du Talentscout geworden bist. Das heißt, dass du jetzt mittlerweile eine ganze Zeit schon in der Beratung arbeitest. An welcher Stelle gab es denn nochmal so eine Weichenstellung, die dich woanders hingeführt hat?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es war jetzt kein Ereignis, ein einzelnes oder kein einzelner Punkt, sondern eher so die Erfahrung aus mehreren Jahren, die ich dann noch freiberuflich bei der WAZ gearbeitet hatte, damals in der Stadtteilredaktion. Das heißt, auch sehr viel auf irgendwelchen Festen unterwegs war und darüber berichtet habe. Und das hat sich halt sehr wiederholt oft. Also es waren immer ähnliche Sachen, fast immer die gleichen Leute, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ich will das gar nicht schlecht machen, aber ich habe gemerkt, dass das ja nicht so das ist, was ich gerne machen möchte. Und da hatte sich bei mir dann der Fokus eher verschoben von, ich will unbedingt Journalismus machen, zu ich möchte gerne Wissenschaft machen, weil ich da auch gut im Studium angekommen bin und da auch großen Spaß dran hatte am wissenschaftlichen Arbeiten. Kurze Erklärung ist im Prinzip, dass ich hinterher dann viel mit jungen Menschen auch gearbeitet habe, und zwar im Förderunterricht an der Uni Duisburg-Essen.
Ach, das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Das ist ein ganz tolles Projekt, wo Schülerinnen und Schüler, die auf dem Weg sind zum Abschluss, gefördert werden von Lehramtsstudierenden und Studierenden der Geisteswissenschaften, hauptsächlich kann man, glaube ich, sagen.
Genau,
also auf jeden Fall von Studierenden, die denen so eine Art Nachhilfe in kleinen Gruppen geben. Also die Schülerinnen kommen zu uns an die Universität, das sind auch echt viele, die unterrichten dann nachmittags in Gesamtschulstärke, also Hunderte, die da hinkommen und diese kostenfreie Nachhilfe in Anspruch nehmen. Also es ist eigentlich ein Projekt für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.
Genau.
Und da warst du Förderlehrer, ne?
Da war ich Förderlehrer.
Und so kamst du in Kontakt.
Darüber bin ich dann im Prinzip auch eher so in diese Bildungsarbeit gegangen, und dadurch, dass ich dann weiter an der Uni aber auch gearbeitet habe, bin ich dann auf das Talentscouting aufmerksam geworden und habe mich dann ja auf die Stelle beworben, weil ich das Programm auch super spannend finde.
Also es ist ein gutes Beispiel dafür, dass manche Dinge auch schwer zu planen sind, und ganz wesentlich an deinem Bericht finde ich, dass dir klar war, ich brauche halt ein Hochschulstudium. Und das ist jetzt sozusagen auch deine Eintrittskarte gewesen, um als Berater im Talentscouting arbeiten zu können, weil ähnlich wie beim Journalist ist auch unser recht neuer Berufsbegriff, den es ja erst seit ein paar Jahren gibt, nicht geschützt. Aber die Eintrittskarte ist ein abgeschlossenes Studium, in der Regel auch Masterstudium, um sich überhaupt bewerben zu können auf die Stelle. Und so hatte ich diese Entscheidung, überhaupt ein Studium anzugehen, quasi dann auch an diesen Punkt gebracht, ne? Kann man sagen.
Genau, und da sagst du auch was ganz Wichtiges.
Bei der Eintrittskarte.
Ja, in der Beratung werde ich oft gefragt, was kann ich denn dann mit dem und dem Studium hinterher machen? Und das ist natürlich eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist oft, weil es ja nicht diesen einen Beruf gibt, den man dann mit einem BWL-Studium oder mit einem Germanistikstudium oder mit welchem Studium auch immer machen kann, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Und da kann ich nur dazu raten, dass man auch so ein bisschen Mut hat, da einfach offen an die Sache ranzugehen, dass man sich wirklich vielleicht eher danach orientiert, was möchte ich denn gerne machen, wo habe ich Spaß dran, dass man dann guckt, dass man nach einem Studienfach oder einer Ausbildung oder was auch immer in diesem Bereich guckt, wo habe ich Spaß dran, und dann wird sich der Rest hinterher, denke ich, ergeben, weil man dann ja auch bereit ist, nochmal die Augen offen zu halten, mehr zu machen als nur das Notwendige, den Blick über den Tellerrand auch zu halten, und dann wird man sicherlich seinen Weg gehen. Also mir wurde damals ja auch immer gesagt, Geisteswissenschaftler, ne? Wie ist der Taxifahrer hinterher, ne? Ja,
und das ist der Klassiker.
Das ist der Klassiker, aber ich sage dann immer, ja, einen Taxischein habe ich nach dem Studium leider immer noch nicht. Und ich sehe das genauso. Und bei mir ist es ja so gewesen, dass ich zwar mit der Idee in das Studium gegangen bin, dass ich vielleicht mal Journalist werde. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ich momentan eher auf dem Weg bin, was in Richtung Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also das, was ich hier mache. Das heißt, mich auf eine Sache zu spezialisieren und dann so die Arbeit einer wichtigen Institution nach außen zu tragen. Das hat natürlich nochmal einen anderen Wert, als wenn ich jetzt Lokaljournalismus betreibe. Und ich glaube, das hat sich auch erst über die, ja, das hat sich definitiv erst über die Jahre hinweg dann gezeigt, dass es diesen Berufszweig eigentlich in dieser Form überhaupt erst gibt. Das war mir vorher ja gar nicht klar. Ich kannte ja vorher nicht alle Möglichkeiten, wie ich mich vielleicht kreativ irgendwie verwirklichen kann, in welchen Berufen. Und das
aber du hast es auch so gemacht, dass du einer thematischen Leidenschaft gefolgt bist. Das hast du ja gerade schon gesagt.
Genau,
also,
dieses,
aber fing an mit Philosophie und dann ist es sowas, was sich auch ergibt, was ganz vielen von Zufällen abhängig ist, aber wo man eigentlich auch drauf vertrauen kann, weil man sich ja auf, im Vergleich jetzt mal mit der Schule, die generalistisch ist, wo man sich auf ein Fach oder zwei oder drei im Bachelor-Master-System der Geisteswissenschaften konzentrieren kann und durch die Stellen, die man dann hat, das ist es ja jetzt bei dir, ne? Das ist eine Stelle, die du hast als studentischer Mitarbeiter, die du dir gesucht hast, um dein Studium auch zu finanzieren. Aber wo du gemerkt hast, ja, das könnte was sein. Und parallel natürlich auch noch andere Stellen, das schaffen wir jetzt nicht mehr alles zu erzählen, weil du ja auch so viele schon gemacht hast, die auch in diese Richtung Öffentlichkeitsarbeit gingen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, was Kilian gesagt hat, dass man so ein bisschen den Mut haben sollte. Das würde ich mich auf jeden Fall anschließen. So der eigenen Leidenschaft für eine Sache, für ein Fach zu folgen, weil es werden sich Sachen ergeben. Man muss nur bereit sein, vielleicht auch oder eine Fähigkeit entwickeln, die Möglichkeiten zu erkennen und den Mut haben, durch die Tür dann auch zu gehen. Ja.
Für alle, die in der Situation stecken, in der ich damals war und jetzt mit dem Abi fertig sind und vielleicht nicht den großen Plan haben, wie es jetzt weitergehen soll, den kann ich sehr ans Herz legen, wenn sie überlegen, in Richtung Studium zu gehen, dass ihr euch Studienorientierung at Home der Universität Duisburg-Essen anschaut. Das ist die Seite des Akademischen Beratungszentrums, wo ihr ganz viele Informationen findet zu den Studiengängen einerseits, die die Universität anbietet. Das heißt nicht nur den Titel, man kann Betriebswirtschaftslehre studieren, man kann Lehramt studieren, sondern auch Hinweise von Studierenden und Leuten aus der Fakultät, die nochmal ein paar Tipps geben, was ist das Studium eigentlich, worauf kommt es da an und worauf sollte man sich da einstellen, wenn man in dieses Fach gehen will. Das ist sehr hilfreich, wenn man noch nicht so die Ahnung hat, was sich jetzt hinter so einem hochtrabenden Titel wie Volkswirtschaftslehre beispielsweise verbirgt, dass man da einfach mal reinklickt und sich die Infos anschaut, die andere Studierende dazu mitteilen. Außerdem findet ihr auf der Seite jede Menge Infos zum Thema Studienfinanzierung, zum Thema BAföG. Ihr findet Hinweise auf verschiedene Live-Vorträge, die die Studienberatung an der Uni Duisburg-Essen macht, da ganz besonders zum Thema Medizin oder Lehramt. Die Seite heißt Studienorientierung at Home. Am besten das einfach bei Google eingeben.
Das ist wirklich eine tolle Seite, kann ich nur bestätigen und kann ergänzen, dass man auch Informationen findet, wie kann man sich überhaupt bewerben um einen Studienplatz. Auch dazu gibt es ein gutes Video und einen Zoom-Vortrag. So, dann möchte ich noch euch darauf hinweisen, dass die Musik, die ihr am Anfang gehört habt und die ihr jetzt gleich wieder hören werdet zum Ende unserer guten Stunde, die ist nämlich von einem Talent von mir, den ich an einem Berufskolleg in Essen kennengelernt habe. Der kommt ganz regelmäßig zum Talentscouting und der Lovis Voss macht elektronische Musik, der ist wirklich musikalisch total talentiert und wir sind ganz begeistert von dem Beitrag, den er für unseren Podcast produziert hat und ihm total dankbar an der Stelle. Liebe Grüße an Lovis und vielen Dank. Schaut doch mal bei ihm vorbei auf der Seite www.mukke.global. Ihr findet seine Musik auch bei Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen würdet. Schreibt uns auch gerne, wie euch unser Geplauder gefallen hat. Ihr könnt bei Instagram, da findet ihr uns bei ude.talentscouting oder auch bei Facebook gerne eine Nachricht hinterlassen. Beim nächsten Mal haben wir einen Talent zu Gast, das haben wir schon gesagt, das dann von seinen Erfahrungen im Talentscouting und vom bisherigen Werdegang berichtet mit allen Höhen und Tiefen, die euch an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch bekannt vorkommen. Das war eure gute Stunde mit Kilian, Jan und Sarah. Passt auf euch auf und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns auf euch.
Genau.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.